Radio 1, nur für Erwachsene.
Die Journalistin und Autorin Katja Eichinger. Nach ihrem Bestseller, der Biografie über ihren verstorbenen Mann Bernd Eichinger mit dem schlichten Titel BE, erschien vor 2 Jahren der Essayband Mode und andere Neurosen, ebenfalls ein Bestseller. Und nun legt Katja Eichinger nach. Im April erschienen ihre Essays Liebe und andere Neurosen. Aus dem wird sie nächste Woche in Berlin auch lesen. Erstmal aber freue ich mich auf unser Gespräch hier und heute und sage herzlich willkommen bei Radio 1, Katja Eichinger. Herzlich willkommen, machst dir kommod im Sesselchen.
Hallo.
Hallo meine Liebe, herzlich willkommen. So, wir müssen ja mal fragen, das klingt ja so ein bisschen nach einer geplanten Serie. War dir schon bei den Mode-Essays klar, das wird weitergehen zum Thema Liebe oder wie ist das neue Buch zustande gekommen?
Das ist mit der Serie, ich glaube, mir fällt nämlich keine weitere Neurose mehr ein. Also momentan kann ich jetzt keine dritte Neurose erkennen, aber zustande gekommen war das, das war während des Lockdowns und ich hatte die wildesten Unterhaltungen mit meinen Freundinnen und Freunden über deren Liebesleben. Ich saß alleine in München und also staatlich verordnete Isolation und um mich herum, also diese Pandemie hat halt wie so ein Brennglas auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und Verhältnisse gehalten und da dachte ich, da sollte ich mal drüber schreiben. Das sind eigentlich gute Geschichten hier.
Das Krasse ist, dass du was gemacht hast, was die meisten Menschen versuchen zu vermeiden. Du hast nämlich deine Freunde alle mit Namen erwähnt im Buch. Wie fanden die das so?
Also wie gesagt, das Buch ist auch allen meinen Freunden gewidmet, die in dem Buch vorkommen. In Klammern sorry. Ja. Also bisher habe ich jetzt keine schlimmen Szenen gehabt.
Gut, es sind ja offensichtlich auch wahre Freunde und Freundinnen. Wir müssen mal so ein bisschen beleuchten, wie so deine Expertise in Sachen Liebe ist, wie du die vielleicht selber einschätzt oder wie deine Funktion ist. Ich will die Geschichte mal andersrum aufdröseln. Beim Thema Mode, das Buch habe ich übrigens geschenkt bekommen von einer Freundin, lieben Dank an dieser Stelle, du weißt, du bist gemeint. Und da hatte ich überhaupt nicht die Frage, wie da die Assoziation ist von dir zum Thema Mode und ob du dich da auskennst und mich ein Buch drüber interessieren würde, habe ich sofort gedacht, okay, ja, gekauft. Also geschenkt in dem Sinne. Es gibt genügend Fotos, die das ja belegen und zeigen in Sachen Liebe. Wie ist es so? Du hast erzählt, du warst eben in Isolation. Die Beziehungen deiner Freunde im Umfeld waren sehr unterm Brennglas. Bist du so ein Mensch, dem andere immer so das Herzchen ausschütten in Sachen Liebe und du bist dann die Ratgebertante?
Oh Gott, nein. Also ich meine, niemand würde von mir wirklich Beziehungsratschläge entgegennehmen. Das kann ich auch niemandem raten. Hätten auch alle meine Freunde angefangen zu lachen, wenn ich das getan hätte. Es ist kein Beziehungsratgeber, sondern eher, ich kann sagen, ja, ich habe auf jeden Fall schon sehr viel geliebt in meinem Leben, nicht immer glücklich. Ich rede sehr gerne mit meinen Freunden. Das ist wirklich mein Lebenselixier und ist auch, meine Familie kommt ja auch drin vor. Und das hat auch, damit bin ich aufgewachsen. Nachmittags Kaffee, Kuchen, Zigarette und dann wird erstmal so alles ganz genau besprochen. Und das schätze ich sehr. Das ist absolute ein schönes Ritual. Und natürlich ist das, wenn es um Liebe ist, das große Thema, über das wir alle sprechen und das auch nie langweilig wird. Und wenn jemand, also außer man hat jetzt die Geschichte der Freundin schon wirklich 100-mal gehört und er ist immer noch der Typ und sie kann ihn immer noch nicht gehen lassen und ich kenne das jetzt alles schon, dann wird es vielleicht langweilig, aber ansonsten ist das ja kein Thema, was einen irgendwann mal langweilen sollte.
Nee, das stimmt. Es hat ja auch einfach so irre viele Facetten, weil ja auch jede Beziehung allein aufgrund der zumeist 2 Beteiligten so eine völlig eigene Dynamik hat halt. Ne? Inga Humpe, uns allen Begriff, Stichwort Zweiraumwohnung, hat über dein Buch gesagt, du würdest da viel mit, wie hat sie es gesagt, du würdest mit viel Schrott in unseren Köpfen zum Thema Liebe aufräumen. Das stimmt. Ich frage mich, war das so ein vorweg von dir gesetztes Ziel? Oder ist das dann einfach passiert, als du angefangen hast, drüber zu schreiben?
Also nee, das Ziel, ich habe meistens keine Ziele beim Schreiben, aber es ist auf jeden Fall, ich mag solche Romantik-Klischees mag ich nicht. Es ist, finde ich, auch immer sehr traurig, wenn man merkt, dass man selbst einem hinterherläuft oder andere Freunde sich da mit völlig knechten, dass jetzt irgendwie diese Beziehung unbedingt funktionieren muss oder wie meine Großmutter es ausgedrückt hat, der Mann muss ins Haus und wenn das Klavier raus muss. Und das ist, also diese, versuche ich schon, diese Klischees zu hinterfragen, vielleicht manchmal auch ihre, sagen wir mal, der Ehe, was ist gut an der Ehe, was kann uns das, oder was hat uns das jetzt als Kultur auch gegeben, die Idee der Monogamie im Gegensatz zur Polygamie, und gleichzeitig aber, vielleicht macht es bei manchen Dingen auch Sinn, also Klischees auf jeden Fall aus der Distanz zu beobachten und aufzudröseln, was funktioniert da für mich oder was nicht.
Ja, aber es ist unglaublich schön beobachtet. Inga Humpe hat zu deinem Buch noch mehr gesagt. Mir hat so unglaublich getaugt, wie meine Wiener Freundin Brenda sagen würde, was Inga über dein Buch gesagt hat. Sie hat gesagt, lesen Sie dieses Buch, es könnte Sie etwas intelligenter und auch lustiger machen. Ich meine, was will man noch von einem Buch, was man liest? Ich habe auch direkt was gelernt. Ich wusste nämlich nicht, was ein Erfüllungszentrum ist. Wissen Sie, was ein Erfüllungszentrum ist? Könntest du das kurz nochmal ausführen, liebe Katja?
Also Erfüllungszentren sind diese Nichtgebäude, die sich irgendwo an Stadtrenten oder mitten in der Provinz befinden und wo eben die digitale Ökonomie funktioniert. Also diese, alles, was wir im Internet bestellen, kommt aus einem Erfüllungszentrum. Alle unsere Begehren, die wir so konsumtechnisch haben, laufen über das Erfüllungszentrum.
Und zum Thema Begehren, man lernt auch spannende Dinge, wie zum Beispiel, dass Begehren immer ein Dreieck ist. Also wenn man irgendwas oder irgendwen begehrt, dann ist es nie eine Sache zwischen Zweien, also zwischen vielleicht sogar einem Menschen und einem Gegenstand, sondern da spielt immer noch so eine dritte Komponente rein, das sogenannte Begehren-Dreieck heißt es im Buch. Und mal gucken, ob wir das gleich noch vertiefen oder uns was anderes Schönes einfällt. Es gibt so viele Aufhänger. Erstmal hast du dir einen Song gewünscht, das erfülle ich natürlich sehr gerne. Das heißt, heute technisch spielen wir das ja über die Bande in Potsdam. Ich hoffe, der Germa in Potsdam erfüllt's. Nick Cave, Into My Arms. Into my arms. So, wir haben hier kollektiv geseufzt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging bei diesem Song, den sich meine Gesprächspartnerin Katja Eichinger gewünscht hat. Nick Cave, Into My Arms. Und sie hat mir vorhin zugeflüstert, über Musik und Liebe in Kombination könnte man doch auch total reden. Es geht so viel um Musik und um so Zitate in deinem Song. Jedem Kapitel ist so ein kleiner Auszug vorgestellt. Was ist deine Connection von Liebe und Musik,
Katja? Naja, also Musik ist neben Sex die direkteste Form der Kommunikation. Und geht halt direkt ins Herz, oder Richard Wagner hat gesagt, Musik ist der Atem der Seele. Also es ist zutiefst emotional und therapeutisch. Also ich meine, Musik ist mein Leben ohne Musik wäre eine trockene Wüste, schrecklich, ja.
Würde ich total unterschreiben. Ich bin überrascht, dass du jetzt an dieser Stelle im Gespräch Richard Wagner zitierst. Dein Verhältnis zu ihm ist ja etwas ambivalent, was man im Buch auch nachlesen kann.
Ja, sehr ambivalent. Aber ich weiß ihn zu schätzen.
Juti, so, müssen wir noch weiterführend über Musik reden? Du produzierst, glaube ich, auch welche, oder?
Naja, ich habe während ich habe während des Lockdowns ein Album produziert, das heißt Soma, Musik für eine schöne neue Welt. Und es war eigentlich, neben Punkrock und Post-Punk-Musik, was eben so meine Musik ist, liebe ich auch Klassisch-Musik. Und ich war so wahnsinnig genervt von der Neoklassik-Szene in Deutschland, wo immer meistens so Männer, so Mitte 40, Anfang 50, mit sehr ernsten Musik so lapidar vor sich hinklampern. Und das dann irgendwie, es klingt wie so Massage. Musik, so Achtsamkeitsmusik. Ich weiß, das ist jetzt absolut, es gibt viele Beispiele, die nicht so sind, aber es gab einen Moment des totalen Ärgers. Und in diesem Moment hatte ich dann die Idee, ein Album zu machen, so, ja, ich mache dann auch so ein bisschen easy listening music und lese aus Beipackzetteln vor.
Könntest du das bitte hier in dieser Sendung live zur Aufführung bringen? Das würde ich sehr schön finden.
Mache ich avec plaisir, sehr gerne. Ja.
Das stelle ich mir jetzt schon großartig vor, ohne was gehört zu haben. Es war ehrlich gesagt so ein bisschen ein Schuss ins Dunkle. Ich bin erstaunt, was da so rauskommt. Auf der anderen Seite auch wieder nicht. Du wartest ja immer mit Überraschung auf und du bist ja offensichtlich so energetisch und mit deinen Projekten. Wie viel Druck hat dir das gemacht, an diesem neuen Buch zu schreiben mit so zwei Bestsellern in der Hinterhand? Also bist du so ein Mensch, Mensch, der so druckaffin ist, der dann sagt, oh, das muss jetzt auch irre gut werden, oder kannst du dich davon gut freimachen?
Ach so, nee, das ist ja auch immer von so vielen Faktoren abhängig, ob jetzt ein Buch funktioniert oder nicht. Ich wollte einfach, das hat mir gut getan, das Buch zu schreiben, vor allen Dingen, als es dann fertig war und immer noch Lockdown war, hat mir das irre gefehlt, also bin ich wahnsinnig geworden. Und ich denke einfach, dass, weil Schreiben ist ja Lebenszeit und die muss mir gut tun. Und wenn mich das nicht interessiert, dann wird es auch niemand anders interessieren. Also davon gehe ich immer so grundsätzlich aus. Und dann aber mit diesem Riesendruck, das bringt ja nichts. Macht man sich, also Perfektion ist nur ein Weg, sich unglücklich zu machen.
Okay, das können wir ja mal so stehen lassen. Ich bin total froh und glücklich, dass du spontan gesagt hast, na klar, wenn wir hier was machen können mit Live-Lesen, lese ich natürlich auch was. Musst du ein bisschen was vorwegschicken oder kannst du gleich anfangen?
Ich fange einfach mit dem Anfang des Buchs an. Und das heißt, das erste Kapitel heißt Begehren oder was dir auch gefallen könnte. Und fängt mit dem Zitat von Nina Hagen an. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. TV-Glotzer. Im Frühsommer 2020 fuhr ich mit einem Mietwagen die Autobahn von München in Richtung Norden. Der erste Lockdown war gerade zu Ende gegangen. Es war früh am Morgen, außer mir kaum Autos auf der Fahrbahn. Der Mietwagen war so schön neu und ich war ganz begeistert, wie problemlos er die hessischen Berge hinauffuhr. Das war doch mal was ganz anderes als mein behäbiger alter Mercedes, mit dem ich jetzt schon so lange verheiratet bin und dem ich die schönsten, aber auch die schwersten Autofahrten meines Lebens verbracht habe. In diesem Moment war ich so euphorisiert von meinem neu gewonnenen Freiheit und den schadstoffarmen Errungenschaften der Technik. Ich spielte mit dem Gedanken einer automotiven Scheidung. Zu all den unbegrenzten Möglichkeiten, die hinter dem Autobahnhorizont auf mich warteten, könnte doch auch ein neuer Wagen gehören und damit auch ein neues Ich. Hochpoliert, ohne den ganzen schweren emotionalen Ballast im Kofferraum. Die Erinnerungen einfach ausradiert. Ich könnte dann einfach die Autobahn langfahren und wie Arnold Schwarzenegger in Total Recall sagen, I think I just had a lobotomy. In diesem Augenblick schien mir das wirklich toll. Mein Zukunftsheil fand ein jähes Ende, als ich das Straßenschild für die Autobahnausfahrt Niederaula sah. Erinnerungen kochten hoch und damit auch nervige 80er-Jahre-Ohrwürmer wie Nenas 99 Luftballons, jetzt nicht so schlimm, oder Sting's Russians, dessen Refrain I hope the Russians love their children too für immer in mein Hirn implantiert zu sein scheint, wirklich schlimm. Niederaula. Allein durch das Wort wurde mir klar, wie ultimativ lächerlich der Gedanke war, dass ich meine Erinnerungen einfach mit einem neuen Auto ausmerzen könnte. Waren sie doch auf einem tiefen, zellulären, ja buchstäblich genetischen Level ein Teil von mir. Es ist nämlich so, Niederaula ist das nordhessische Dorf, aus dem meine Familie stammt. Die einzige Ausnahme war meine Großmutter, die an der deutsch-polnischen Grenze geboren wurde. Ansonsten kam meine gesamte Verwandtschaft aus der näheren Umgebung von Niederaula. Der Hof, von dem meine Mutter stammt, wurde kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert gebaut. Über hunderte von Jahren hat sich hier niemand wirklich vom Fleck bewegt und auch niemanden von einem anderen Fleck geheiratet. Erst mein Großvater erweiterte, gegen den Willen seines Vaters wohlgemerkt, den Genpool, indem er in einer deutschlandweiten Zeitung eine Heiratsannonce aufgab und so meine Großmutter kennenlernte. Hat aber auch nicht viel genützt. Ich habe mal so einen Gentest für ethnische Abstimmung gemacht. Ich habe wahrscheinlich die langweiligste DNA Deutschlands. Heute befindet sich ein wenig außerhalb von Niederaula das erste deutsche Logistikzentrum des US-amerikanischen Online-Händlers Amazon, das FRA 1. Es wurde 1999 eröffnet. 2000 kam Amazon-Gründer und zweitreichste Person der Welt, Jeff Bezos, zu Besuch und hinterließ einen Handabdruck. Das FRA 1 steht am Eichhof und diese Adresse steht auch oft als Absender auf Amazon-Paketen. Ich freue mich dann immer, denn eine der wenigen Dinge, die ich über meinen 1943 verstorbenen Großvater weiß, ist, dass er in der Schule neben dem Sohn vom Eichhof gesessen hat. Ich weiß auch nicht, wer mir das erzählt hat und warum. Ganz in der Nähe vom Eichhof betreibt Amazon ein weiteres Logistikzentrum, das FRA 3, das auf Mode spezialisiert ist. Insgesamt sollen 3.500 Menschen in diesen beiden Zentren arbeiten. Fast so viele Menschen, wie früher Panzer im Fuldatal stationiert waren. Mit Amazon kamen die Logistikunternehmen nach Niederaula und mit ihnen viele, viele Lkw. Im Mai, damals nach dem Lockdown, bin ich kurzerhand von der Autobahn abgefahren und wollte mir wieder mal einmal alles ansehen. Einfach mal durchfahren und schauen, wie es sich das anfühlt. Seit der Beerdigung meines Cousins war ich nicht mehr da gewesen. Fast 16 Jahre war das her. Das Dorf war kaum wiederzuerkennen. Gleich hinter der neuen Autobahnabfahrt in der Nähe eines riesigen Parkplatz mit einem Meer aus Lkw befand, war ein großes Gewerbegebiet mit verschiedenen Logistikunternehmen gebaut worden. Und auf diesem Gelände stand in mehrfacher Ausführung diese seltsame architektonische Erfindung des digitalen Zeitalters, die da heißt Erfüllungszentrum. Ein Erfüllungszentrum haben Sie sicherlich schon einmal gesehen. Es sind diese riesigen, meist grauen, fensterlosen Kästen, anonyme Nichtgebäude, die meistens außerhalb von Städten oder mitten auf dem Land in der Gegend herumstehen. In den Erfüllungszentren werden Produkte gelagert, verpackt und verschickt. Sie sind mit einer Armee von Lkw verbunden, die zur Erfüllung unabdingbar sind. Diese Lkw stellen die Armeen der neuen digitalen Weltordnung dar, welche 1989 mit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges begann. Denn 1989, das war auch das Jahr, in dem der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee das World Wide Web erfand. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Gegend um Niederaula vom logistischen Brennpunkt des Kalten Krieges in ein Logistikzentrum des neuen Zeitalters verwandelt. Erst stand da diese ultimative Frustration, nämlich die deutsch-deutsche Grenze mit ihren Todesstreifen und Wachtürmen, und heute ist man hier für die Erfüllung zuständig. Hier hat also das stattgefunden, was uns die Konsumgesellschaft tagtäglich neu verspricht. Die Überwindung aller Frustration und die Erfüllung aller Begehren.
Dankeschön. Da war es wieder, das Erfüllungszentrum. Katja Eichinger war das mit dem Beginn ihres neuen Werkes Liebe und andere Neurosen. Mitgearbeitet hat mal wieder, wie schon bei dem vorangegangenen Band zum Thema Liebe und andere Neurosen, der Fotograf Christian Werner. Dieses Buch ist erschienen am 11.04. bei Blumenbar und kostet sie gebunden 22 Euro, als E-Book ungefähr 17. Und die Lesung dazu, die ich eingangs erwähnte, die ist am 12.05., das ist ganz genau heute in einer Woche, im CO Berlin. Beginn ist um 20.30 Uhr. Die Veranstaltung ist moderiert von Antonia Baum und musikalisch begleitet von DJ Roland Appel, und die Karten kosten überschaubare 5 Euro. Was soll ich sagen? Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Es war mir ein Fest und es hat mir viel Spaß gemacht. Lieben Dank, Katja Eichinger.
Dankeschön, danke.